Herzlichen Dank für das schöne Musikstück und euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Ich muss euch ein Geheimnis verraten. Die besten Erziehungsvorträge habe ich gehalten, als ich selbst noch keine Kinder hatte. Das ist zu begründen damit, dass ich eine Ausbildung als Lehrer gemacht habe und in den 80er Jahren so meine ersten Erziehungsvorträge gehalten habe, aber alles war noch recht theoretisch. Heute habe ich 3 erwachsene Töchter und 4 Enkelkinder. Also da versucht man schon etwas differenzierter über dieses schwierigste aller Themen, so meine ich zumindest, nachzudenken. Wie ihr auf dieser Folie seht, das habe ich gerade ganz frisch mit meiner Enkeltochter auf dem Oktoberfest aufgenommen. Spaß beiseite. Vorleben ist die beste Methode. Das ist das wichtigste Erziehungsprinzip Gottes. Sei du, was deine Kinder werden sollen. Übrigens, das funktioniert im Vorschulalter ziemlich gut, wenn die Kinder älter werden, andere Einflüsse da sind, vieles hinterfragen, dann sieht das oft anders aus. Dass Erziehung die größte und wichtigste Aufgabe ist, ist mir jetzt beim Überdenken dieses Vortrags, ich habe also selten mit die zweite Folie mit diesem Bibelvers begonnen, aber da ist mir das jetzt mal deutlich geworden, das macht Gott ja dadurch deutlich, dass wir als Eltern geehrt werden sollen von den Kindern. Und darin liegt eine besondere Verheißung. Gott gibt uns also von Anfang an eine außerordentliche Autorität als Eltern. Gefährlich ist es, wenn wir diese Autorität, die Gott uns gegeben hat, missbrauchen. Nun, ihr habt mir das Thema gestellt, Erziehung 2019. Wie sieht das heute aus? Die Welt hat sich natürlich rasend schnell verändert. Die Welt verändert sich immer schneller und wir merken das im Moment. Jede Woche gibt es was Neues in den Medien. Und als Grundschullehrer musste ich ja lernen, didaktisch zu reduzieren. Und deshalb habe ich die gesamten Veränderungen mal auf 3 Begriffe reduziert. Der erste Begriff habe ich genannt Entchristlichung. Die Menschen glauben alles, es darf nur nicht in der Bibel stehen. Man ist tolerant gegenüber allen Glaubensrichtungen, nur nicht gegenüber Christen. Und hier haben die Medien natürlich Wesentliches zu beigetragen. Ich hörte neulich, dass Kinder ihr Lieblingsbuch mitbringen sollten. Ein kleines Kind in der Grundschule brachte die Bibel mit. Die Lehrerin hat das sanktioniert. Wir merken, dass Studentengruppen immer schlechter Räume bekommen für ihre christlichen Veranstaltungen. Und es gibt tatsächlich einen neuen Atheismus in Deutschland. Der ist mir so klar geworden, als ich das Buch von Richard Dawkins las, Der Gotteswahn. Da steht zum Beispiel zum Thema Erziehung, ich zitiere, den Kindern beispielsweise beizubringen, an den wörtlichen Wahrheitsgehalt der Bibel zu glauben, sollten wir Eltern ebenso wenig gestatten, wie wir es ihnen erlauben, ihren Kindern die Zähne auszuschlagen. Also da merken wir einen aggressiven Atheismus. Das zweite Stichwort habe ich mal Entgrenzung genannt. Es gibt keine Grenzen mehr in vielerlei Hinsicht. Und da nenne ich als allererstes die Digitalisierung. Die digitale Welt ist eine permanente Einladung zur Überforderung. Nichts hat die Gesellschaft so verändert wie das Smartphone und bedenken wir, erst 2007 kam dieses kleine Gerät auf den Markt. Und wenn ich heute mein Gerät raus und sage meine Töchter immer, Papa, pack die Telefonzelle weg. Also wir merken, die Entwicklung ist so rasant, dass wir feststellen, wir kommen gar nicht mehr recht hinterher. Nichts hat die Gesellschaft so verändert. Grenzöffnungen ohne Kontrollen führen zu Unsicherheit und Unterwanderung. Und das erleben wir eben vor allen Dingen in der digitalen Welt, aber leider auch momentan gesellschaftspolitisch. Und das dritte habe ich genannt Entwurzelung. Wir haben ja Gott sei gedankt als Volk christliche Wurzeln. Ich komme später nochmal darauf zurück. Und diese Wurzeln haben unsere Väter geschlagen nach der Zeit totalitärer Regime. Sie haben geantwortet mit der Freiheit des Evangeliums und davon zeugt heute noch unser Grundgesetz und so manche Landesverfassung. Aber leider werden die christlichen Werte abgeschafft. Deutschland schafft sich nicht nur ab, sondern aus meiner Sicht ist schon vieles abgeschafft Und ohne Besinnung auf die Herkunft werden wir keine Zukunft haben. Wir stellen fest, nicht mehr die Fakten zählen, sondern vielfach die Gefühle und Erlebnisse. Der Verfall der Werte wird vor allen Dingen sehr deutlich im Bereich der Sexualethik und das spiegelt sich natürlich in der Schule ganz stark wider. Also die Welt verändert sich rasend schnell, aber jetzt kommt das Positive, aber Gottes Prinzipien nicht. Gottes Prinzipien sind zeitlos gültig. Und außerdem hat es immer schwierige Zeiten gegeben. Ich habe euch mal einen Brief mitgebracht von dem alten Platon. Der Brief ist 2500 Jahre alt. Es geht um das Thema Erziehung. Wohlan, mein Freund, wie steht es mit der Diktatur? Ist es nicht so, dass sich die Demokratie selber auflöst durch eine gewisse Unersättlichkeit in der Freiheit? Wenn sich die Väter daran gewöhnen, ihre Kinder einfach gewähren zu lassen, wie sie wollen, und sich ihren erwachsenen Kindern geradezu vor ihren erwachsenen Kindern geradezu fürchten, ein Wort zu reden, oder wenn die Söhne schon so sein wollen wie die Väter, also ihre Eltern weder scheuen, noch sich um ihre Worte kümmern, sich nichts mehr sagen lassen wollen, um ja recht erwachsen und selbstständig zu erscheinen. Und auch die Lehrer zittern bei solchen Verhältnissen vor ihren Schülern und schmeicheln ihnen lieber, statt sie sicher und mit starker Hand auf einen geraden Weg zu führen, sodass die Schüler sich nichts mehr aus ihren Lehrern machen. Und das ist das schöne, jugendfrohe Anfang der Tyrannei. Hätte Platon diesen Brief heute schreiben können? Ich denke ja. Es hat immer schwierige Zeiten gegeben. Wir müssen, und das ist die Herausforderung dieses Morgens, wir müssen Wege finden, ohne uns der Welt gegenüber feindlich zu verhalten und ohne uns anzupassen. Und das haben Generationen vor uns geschafft. Und das macht mir Mut. Und wir schaffen das. Und dieses wir schaffen das, das schaffen wir wirklich. Wir schaffen das. Nicht aus eigener Kraft, aber wenn wir uns helfen lassen von unserem Gott, der uns gemacht hat, und wenn wir uns einander helfen, und deshalb sind wir ja zusammen als große Gemeinschaft und wir brauchen einander, gerade auch im Hinblick auf die Erziehung. Die Hilfe kommt von oben und die Hilfe kommt aus der Gemeinschaft und das sind gute Aussichten. Ich fragte eine 19-Jährige, was ihr einfällt zum Thema Familie und da hat sie spontan gesagt, Familie ist das, was uns trägt und prägt. Ist das nicht schön ausgedrückt? Das, was uns trägt und prägt. Das heißt, wenn wir über Erziehung reden, müssen wir uns natürlich zunächst bewusst machen, wo sie hauptsächlich stattfindet. Natürlich in der Familie. Ich las diese Woche hier in der Tageszeitung einen Artikel, starke Familie, Voraussetzung für starke Wirtschaft. So ist das. Stehe ich voll hinter. Familie wird für die Deutschen immer wichtiger. So hat diese Untersuchung ergeben, die Ende 2017 veröffentlicht wurde. In unruhigen Zeiten ist die Familie die Konstante im Leben. Und immer mehr junge Menschen wünschen sich eine intakte, jetzt hören wir recht hin, Vater, Mutter, Kind, Familie. Auch wenn die Politik uns anderes suggeriert. Deshalb gehen wir mal ganz zurück an den Anfang. Denn wir brauchen ja Grundlagen für all unsere Überlegungen. Familie gehört von Anfang an zur Schöpfung und ist eine Stiftung Gottes. Und wenn wir uns 1. Mose 1,27 anschauen und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes, schuf er ihn als Mann und Frau, schuf er sie, dann merken wir, von Anfang an betont Gott die Polarität von Mann und Frau. Die Ehe ist der Kern der Familie. Wir müssen uns natürlich heute fragen, was versteht Gott unter Ehe? Nur wer die Bibel aufmerksam liest, kommt zu folgender Definition. Ehe ist eine lebenslange Gemeinschaft von einem Mann und einer Frau, die sich vor der Obrigkeit und Gott das Ja-Wort gegeben haben, bis dass der Tod sie scheidet. Das versteht die Bibel unter Ehe. Dass das heute vielfach anders gesehen wird, steht auf einem anderen Blatt Papier. Wir müssen ja die Grundlagen erstmal legen. Und von Anfang an spielt die Sexualität eine ganz wichtige Rolle. Ein herrliches Geschenk, das Gott uns mit auf die Lebensreise gegeben hat. Ohne Sexualität wäre Familie nicht möglich. Aber die Sexualität gehört nach biblischen Grundsätzen in die eheliche Gemeinschaft. Die erste Familie wird uns so beschrieben: Da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Die ersten Kinder wurden außerhalb des Paradieses geboren. Beide arbeiten, entsprechen also dem Schöpfungsauftrag. Der eine wird Bauer, der andere wird Schafhirte. Beide haben von den Eltern mit auf die Lebensreise bekommen, dass man Gott gegenüber ein Opfer bringen soll. Aber sie entwickeln sich total unterschiedlich. Zunächst hat man den Eindruck, Gott scheint ungerecht zu sein, dass er auf das Opfer Abels schaut. Aber schwierige Bibelstellen müssen wir immer im Licht des Neuen Testamentes sehen. Und der Hebräerbrief in Kapitel 11, Vers 4 gibt uns eine Erklärung. Aufgrund des Glaubens brachte Abel ein besseres Opfer. Und deshalb nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm das Zeugnis aus, vor ihm bestehen zu können. Der Schlüssel ist also der Glaube. Von Anfang an haben wir zwei große Strömungen. Auf der einen Seite ein Mann des Glaubens, Abel, und auf der anderen Seite der religiöse Mensch, der versucht, aus eigener Leistung die Gottheit zufriedenzustellen. Hier finde ich eine tiefe seelsorgerliche Hilfe. Beide werden gleich erzogen, beide lernen Gott zu opfern, entwickeln sich aber sehr unterschiedlich. Haben wir das vielleicht in der eigenen Familie auch erlebt? Und ist es nicht manchmal erschreckend, wenn wir uns umschauen in der Bibel und auch heute, es gibt kaum intakte Familien. Wisst ihr, wir waren so richtig glücklich darüber, dass sich unsere drei Töchter so toll entwickelten. Sie machten mit auf unseren Freizeiten, haben schon selber Kinder unterrichtet. Und eine Tochter, Mitte 20, schert auf einmal aus. Hatte zu tun mit einem Freund. Sie lernte einen sehr netten jungen Mann kennen, kein Christ. Sie zogen zusammen. Für uns brach als Eltern eine Welt zusammen. Warum gerade wir? Es lief doch alles so glatt. Bis Anfang 20 war auch sie voll auf Kurs. Und an dieser Stelle merken wir, wir haben das nicht im Griff. Wenn unsere Kinder so werden, wie wir sein sollten, ist das immer Gnade Gottes. Und das waren für uns die schlimmsten Jahre als Ehepaar. Wir durften dann die große Gnade erleben, dass 10 Tage vor der Hochzeit sich ihr Freund bekehrte und sie heute beide aktiv in der Gemeinde mitarbeiten und auch erkannt haben, dass das nicht in Ordnung war, was sie gemacht haben. Auch das ist Gnade und nicht unser Verdienst. Man fragt sich natürlich, warum. Mir hat das Folgendes gezeigt. Wenn alles so glatt läuft, hat man manchmal kein Verständnis für die, wo es schief läuft. Man wird auf einmal so klein mit Hut und man bekommt auf einmal Verständnis für Situationen, wo es nicht glatt gelaufen ist. Und deshalb lässt Gott uns auch solche Lektionen erleben. Wir haben das nicht im Griff und das macht die erste Familie schon deutlich. Sie entwickeln sich so unterschiedlich, wie sich nur zwei Kinder unterschiedlich entwickeln können. Und ich habe das nochmal so versucht, mir in der Bibel klarzumachen. Gibt es überhaupt eine heile Familie in der Bibel? Die Erzvätergeschichten, jetzt aus pädagogischer Sicht gesehen, eine Katastrophe. Die Polygamie nicht im Sinne Gottes. Ich beschäftige mich gerade mit David und seiner Familiengeschichte. Eine Katastrophe. Ich wüsste kaum eine heile Familie. Gut, Josef und seine 2 Söhne mit seiner Frau, finden wir nichts Negatives in der Bibel. Über Daniel finden wir nichts Negatives. Ich weiß aber nicht, ob er Familie hatte, wahrscheinlich gar nicht. Also wir finden kaum intakte Familien, wo alles so ganz 100% glatt gelaufen ist. Und das macht mir erstmal Mut. Denn eins steht fest, auch wenn es keine heile Familie gibt, bleibt diese Stiftung Gottes die wichtigste Einrichtung für die Erziehung, für die Prägung der nächsten Generationen. Von daher möchte ich euch, bevor ich auf die Frage komme, wie sieht es denn jetzt praktisch aus in der Familie, möchte ich euch 3 Gedanken noch mitgeben zum Thema Familie. Ich bin der festen Überzeugung, Familie ist die wichtigste Lebensschule. Sie ist der Ort der Wertevermittlung. Und wenn ich immer wieder höre, dass mittelständische Unternehmen keine Nachwuchsführungskräfte finden, keine Geschäftsführer finden, dann hängt das unter anderem damit zusammen. dass die wichtigsten Tugenden, die eine Führungskraft benötigt, in der Familie gelernt werden. Belastungsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit. Das lernt man doch nicht auf der Schulbank, sondern in Familie. Und das Allerwichtigste, Familie ist die Hochschule der Vergebung. Ich bin jetzt 40 Jahre verheiratet und da weiß ich, was es heißt, einander zu vergeben können. Wie schön das ist, wenn es in der Ehe mal kriselt. Die Hochschule der Vergebung ist die Familie. Und da lernen unsere Kinder das. Und von daher, Familie ist der wichtigste Ort der Wertevermittlung. Familie bietet die beste soziale Absicherung. Ich hörte neulich, dass ein kerngesunder junger Mann eine behinderte Frau geheiratet hat. Das wäre doch ohne eine intakte Familie, die die beiden trägt und ihnen hilft, überhaupt nicht möglich. Familie ist tatsächlich die beste soziale Absicherung. Die Eltern sorgen für die Kinder und später die Kinder für die Eltern. Stichwort Generationenvertrag ist uns ja wahrscheinlich alles bekannt. Und Familie ist die wichtigste und kostengünstigste Investition für die Zukunft von Gesellschaft und Gemeinde. Viele wissen, dass ich viele Jahre, es waren ungefähr 2 Jahrzehnte, Schulelternbeirat hier in Haiger war. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin von Anfang an, seit es die Schulkonferenzen gibt, die wichtigste Einrichtung einer Schule, wo auch die ideologischen Weichen gestellt werden, bin von Anfang an dabei gewesen. Das war Anfang der 90er Jahre und wir saßen zur konstituierenden Sitzung in der Grundschule zusammen. Und ich weiß noch, wie eine alte Lehrerin gefragt wurde, was erwarten Sie denn von der Schulkonferenz? Und dann sagte diese ältere Lehrerin, dass Kinder wieder erzogen werden, dass wir uns darüber mal Gedanken machen. Denn eins wurde damals schon klar, wenn Familie nicht mehr funktioniert, muss Schule herhalten und Defizite ausgleichen. Zum Beispiel Defizite im Sozialverhalten. Was wird gemacht? Es wird sofort ein Benimmunterricht eingeführt. Da werden Schüler eingeschult, die keine Schere halten können. Was macht man? Man engagiert eine Ergotherapeutin. Man merkt auf einmal, dass die Kinder nicht stillsitzen können. Man verschreibt tonnenweise Medikamente. Und wir merken, wenn Familie nicht mehr funktioniert, hat das Auswirkungen und sehr teure Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft. Und deshalb wollen wir uns heute neu herausfordern lassen und die Frage beantworten, was sollten Kinder denn in der Familie erleben, damit sie zu starken Persönlichkeiten werden, die ihren Glauben leben? Mit Glauben leben meine ich Werte leben, christliche Werte leben. Mit Glauben leben meine ich wertvoll mit dem Leben umgehen. Mit Glauben leben meine ich authentisch leben, glaubwürdig leben. Und das größte Vorbild, der größte Menschheitserzieher aller Zeiten ist zweifellos Jesus Christus, denn er hat die Menschheit so positiv geprägt wie kein anderer. Das hängt natürlich mit Glaubenleben zusammen. Was macht Kinder stark? Ich habe euch dazu ein paar Begriffspaare mitgebracht. Geborgenheit, Gemeinschaft und Gespräch. Jedes Kind hat normalerweise die ersten Monate des Lebens unter dem Herz der Mutter verbracht. Und dann wird es geboren in diese kalte Welt. Und eins bleibt immer, das ganze Leben hindurch, eine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit. Ich glaube, Geborgenheit ist das Größte, wonach der Mensch sich sehnt. Ein echtes Zuhause, ein Nest, Wärme, das Gefühl, ich bin angenommen und bin angekommen. In meinem Studium lernte ich einen Psychologen kennen, einen Soziologen namens Portman. Der hat mal gesagt, jedes Kind ist eine physiologische Frühgeburt. Er wollte damit sagen, ein Kind wird geboren und kommt alleine nicht klar. Das ist in der Tierwelt oft anders. Aber von Anfang an ist das Kind auf Hilfe angewiesen, auf Unterstützung durch die Erwachsenenwelt, physiologische Frühgeburt. Und deshalb, wir brauchen einander und die Kinder brauchen die Eltern. Oder eben Erwachsene, die ihnen helfen. Und zweifellos, da schreibt Susanne Mockler selber 8 Kinder in ihrem Buch über die Mutter, die wichtigste Bezugsperson ist zweifellos die Mutter, sagen Bildungsforscher. Und Mockler sagt dann weiter, hier bin ich durch keine andere Person zu ersetzen. Niemand kann das Nest so schön bauen wie die Mama. Geborgenheit gleicht einem Hafen, in den ich mich zurückziehen kann. Und dieser Rückzugsort schafft für das Kind Sicherheit und Stärke. Bei allen rasanten Veränderungen in unserer Zeit ist dieser Fixpunkt, dieser Hafen so enorm wichtig. Und Geborgenheit ist Nähe. Ich kann mich noch gut erinnern, da war unsere älteste Tochter vielleicht 3 Jahre alt. Wir wohnten schon in Steinbach. Heute ist sie 34. Und ich kam von einer Dienstreise nach Hause und fragte sie: Anna, was wünschst du dir? Und ich hätte ihr alles gekauft. Ich hatte irgendwie auch ein schlechtes Gewissen, wieder mal 10 Tage unterwegs gewesen zu sein. Aber weißt du, was sie sagte? Papa, gehen wir an den Bach und werfen ein paar Steine rein. Werde ich nie vergessen. Die 300 Meter von unserer Wohnung zum Krummbach und da einfach stehen und ein paar Steine reinwerfen. Was wollte sie? Sie wollte das Gefühl, angenommen zu sein. Papa hat Zeit für mich, die Nähe des Vaters, an der Hand des Vaters zum Bach zu gehen. Das suchen unsere Kinder. Und da ist mir Jesus auch so ein schönes Vorbild, wo die Mütter die Kinder bringen, da heißt es so schön, und Jesus herzte die Kinder, er drückte sie an sein Herz. Und aus dieser Geborgenheit heraus kann ein Kind dann leichter Vorstöße in die kalte Welt unternehmen, ohne Schaden zu nehmen, denn es weiß ja, ich kann zurück in den sicheren Hafen. Und damit hängt natürlich Gemeinschaft zusammen. Erziehen heißt gutes Vorleben. Erziehen ist eine gemeinsame Aufgabe von Papa und Mama. Und zur Gemeinschaft gehört zunächst mal ein gutes Miteinander. Es ist tragisch für die Kinder und für die ganze Familie, für die Ehe, wenn der eine Hü sagt, der andere Hott. Wir kennen solche Ehepaare im Alten Testament, zum Beispiel Isaak und Rebekka. Die hatten dann jeder noch ein Lieblingskind. Das ist für die Erziehung natürlich eine Katastrophe. Also deshalb immer wieder gemeinsam hinsetzen und überlegen, welche Richtung wollen wir gemeinsam mit unseren Kindern gehen. Wenn wir Zeit mit unseren Kindern verbringen, lernen wir sie am besten kennen, wir erleben ihre Stärken, wir können sie ermutigen, ihre Gaben und Potenziale zu entdecken und einzusetzen. Und unsere Kinder sind Persönlichkeiten, die ernst genommen werden wollen. Wir beklagen heute Werteverfall, aber nur wer Wertschätzung in der Familie erlebt, kann auch Werte schätzen. Sind Kinder uns wichtig, dann geben wir ihnen 3 Zs. Zeit, Zuwendung und Zuhören. Zeit, Zuwendung und Zuhören. Nur mit der Zeit sieht es natürlich manchmal schwierig aus, gerade wenn ich so auch an mein eigenes Leben denke. Ich habe Jahre gehabt, da war ich 200 Abende neben meiner beruflichen Tätigkeit als Geschäftsführer zu Vorträgen unterwegs und meine Frau war in der Zeit alleine. Aber eins durfte ich lernen: Es geht meinen Kindern nicht um Quantität, sondern um Qualität. Und ich sehe mich noch wie heute mit meinen Töchtern auf dem Boden liegen. Wir nannten das immer Spielplatz spielen. Dann war ich die Rutsche, dann rutschten die über meine langen Beine runter. 30 Minuten intensiv spielen und das Kind weiß, Papa hat jetzt Zeit für mich, kann mehr wert sein als 300 Minuten. Das nimm als Ermutigung mit, wenn du sehr viel verschiedene Aufgaben zu erfüllen hast. Es geht bei der Zeit um Qualität und nicht in erster Linie um Quantität. Es gibt Eltern, die haben unendlich viel Zeit für ihre Kinder, aber die Zeit wird nicht qualitativ genutzt. Erziehen ist miteinander reden und aufeinander hören. Dieser Satz ist mir mal so groß geworden, als ich das Testament des Mose las, das 5. Buch Mose. Für mich übrigens eins der wichtigsten Erziehungsbücher geworden. Und weißt du, was der häufigste Imperativ ist in diesem Buch? Höre, 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 Israel! Und da ist mir bewusst geworden, Erziehung findet da statt, wo man miteinander redet und aufeinander hört. Gespräch mit unseren Kindern. Und ich habe gemerkt, je älter Kinder werden, desto mehr Zeit brauchen wir fürs Gespräch. Nun, wir beobachten heute Spracharmut. Wir sprechen zwar von Kommunikationsgesellschaft, aber wo wird denn noch wirklich kommuniziert innerhalb der Familie? Und vor allen Dingen, wie wollen Kinder lernen, sich zu behaupten in dieser Gesellschaft, wenn sie nicht gelernt haben, zu Hause zu diskutieren und Konflikte verbal zu lösen? Und wer nicht gelernt hat, Konflikte verbal zu lösen, wird schnell gewalttätig. ist für mich eine Ursache für Zunahme in Gewalt in Schule. Mit den Kindern ins Gespräch, im Gespräch sein, möchte auch einfach mal die Frage stellen, hast du deine Kinder heute schon gelobt, sie ermutigt, das hast du toll gemacht. Und wenn es ums Gespräch geht, ist es so wichtig, dass wir wissen, was abgeht. Deshalb habe ich vor allen Dingen immer auch die Väter ermutigt, begleitet eure Kinder im Schulleben. Wir brauchen mehr christliche Elternbeiräte in den Schulen. Wir müssen wissen, was abgeht. Wir haben mit 8 Lehrern zusammen ein Buch gemacht, Tipps für Kids, und haben versucht, die ganzen Probleme, die Kinder in der Schule erleben, Adam oder Affe zum Beispiel, lohnt es sich mit meinem Lehrer über Evolutionstheorie zu streiten? Oder wenn, wie mache ich das denn richtig? Oder Thema Gewalt, Thema Mobbing, Thema Abschreiben, Thema sexuelle Vielfalt. Wie gehen wir damit um in der Schule? Wir müssen wissen, welche Probleme unsere Kinder haben. Sie erleben eine ganz andere Welt in der Regel in unseren Gemeinden als in der Schule, und deshalb müssen wir im Gespräch sein. Schaffe eine Atmosphäre, in der Kinder Fragen stellen. Jetzt sagst du natürlich sofort, wie soll ich das denn machen? Mein Kind möchte nicht reden. Ich habe festgestellt, wenn ich mein Herz öffne, öffnet sich der Mund meiner Kinder. Lass die Kinder doch Einblick nehmen in das, was dir selbst zu schaffen macht. Wenn du dein Herz öffnest, öffnet sich der Mund deiner Kinder. Miteinander im Gespräch sein. Das entspricht Gottes Absicht. Wir leben vor und die Kinder fragen. Hier geht es um den Gottesdienst. Sie beobachten, wie die Eltern das Passah feiern. Und wenn eure Kinder euch dann fragen, was bedeutet euch das? Dann haben wir die Kinder, sind sie motiviert, wollen Antworten hören, und dann können wir ihnen das erklären. Das ist der effizienteste Weg, den Gott uns aufzeigt. Und den wollen wir einfach neu gehen. Nun, diese ersten 3 Gs haben alle etwas mit Nestwärme zu tun. Zu diesen 3 G gehört, dass ich mich zunächst schützend vor meine Kinder stelle, dann mit zunehmendem Alter neben meinen Kindern hergehe und dann stelle ich mich hinter meine Kinder, um ihnen zu helfen, wenn sie Fragen haben, Tipps zu geben, wie man in dieser Welt klarkommt. Und darauf folgen 3 weitere Gs. Und diese Gs haben alle etwas mit Disziplin zu tun. Als ich in den 80er Jahren meine Ausbildung zum Lehrer machte, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, was habe ich gelernt? Erziehen heißt Kindern Freiräume schaffen, damit sie sich frei entfalten können. Die Antipädagogik, die Laissez-faire-Erziehung, redet heute keiner mehr von. Seit den 90er Jahren erscheinen auf dem säkularen Buchmarkt wieder Bücher, Kinder brauchen Grenzen. Und diese Grenzen müssen persönlich sein. Ich kann das nicht haben, wenn Eltern sagen, man macht das nicht. Nein, ich will das nicht. Mit meiner ganzen Persönlichkeit als Vater stehe ich dahinter, was ich als Grenze ziehe. Grenzen müssen respektvoll sein, dem Alter angemessen sein, klar sein, ernst gemeint sein. Kinder müssen wissen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Wir müssen Halt geben und Halt sagen. Und an dieser Stelle merken wir, Grenzen bieten Schutz, mir selbst und dem anderen. Wir merken das jeden Tag im Straßenverkehr. Eine rote Ampel, eine grüne Ampel bietet Schutz für den anderen. Und genauso brauchen Kinder Grenzen. Denn nur wer gelernt hat, in Grenzen zu leben, kann sich auch durch Abgrenzung vor negativen Einflüssen schützen. Und das macht stark. So bin ich der Meinung, Kinder brauchen mehr zeitliche Grenzen, Medienkonsum, wann sie nach Hause kommen sollen. Natürlich, wenn sie älter werden, sieht das anders aus, wenn sie zu Bett gehen sollen. Nur so werden sie auch später selber in gewissen Ordnungen leben. Und im ersten Lebensjahr müssen Kinder aus meiner Sicht die Bedeutung des Wortes Nein lernen. Sie selber sagen schnell Nein. Aber wenn wir Nein sagen, dass sie da nicht dran gehen sollen, dass sie das nicht anfassen sollen, da merken Sie dann schon sehr früh, Grenzen haben immer mit Verzicht zu tun. Und Kinder müssen eben lernen, auszuhalten, etwas nicht zu haben, was angeblich alle haben. Ich kann mich noch gut erinnern, da kam eine meiner Töchter nach Hause und sagt, Papa, alle haben einen Gameboy. Ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, was ein Gameboy ist. Das ist aus dem letzten Jahrhundert. Alle haben einen Gameboy. Und dann ist es ganz gut, wenn man die Kinder der Klasse kennt. Dann habe ich gefragt, hat die Tanja auch einen Gameboy? Auf einmal wird sie unsicher. Alle haben einen Gameboy? Hat der Rolf auch einen Gameboy? Und auf einmal merken die Kinder, man sagt das so schnell, alle haben, ich möchte auch haben. Ich möchte ja nicht da als jemand stehen, der etwas nicht hat, was alle haben. Und so lernen Kinder verzichten. Wer immer bekommt als Kind, was es will, stößt ja irgendwann im Leben auf Grenzen. Und dann wird es schnell aggressiv. Beste biblische Beispiel, Absalom bekam immer, was er wollte. Und dann hat Joab ihm eine Grenze gesetzt, da steckt er einfach das Feld an. Aggression in der Schule, das schreibt übrigens Reinhold Rude schon in seinem alten Elternbuch, Erziehungsfehler Nummer 1 ist Verwöhnung in unserer Wohlstandsgesellschaft. Und Verwöhnung macht aggressiv. Deshalb, Kinder brauchen Grenzen, liebevoll gezogene Grenzen, da können sie sich reiben und Reibungen machen stark. Und was heute am meisten Not tut, ist Erziehen mit liebevoller Konsequenz. Ich bin früher viel mehr in jungen Familien gewesen, wenn ich irgendwo einen Vortrag gehalten habe, dann wurde ich eingeladen und da habe ich so manches erlebt. So das klassische Bild, sonntags mittags, Papa am kurzen Ende des Tisches, links und rechts die Sprösslinge, Mama irgendwo dazwischen und ich als Gast auch. Und bei diesem Mittagstisch macht der Kurze das, was er hoffentlich nicht jeden Tag macht, denn er bringt die Eltern an den Rand der Verzweiflung. Und dann der Papa, Junge, wenn du das nochmal machst, dann... Ich gucke mir gar nicht das hochrote Gesicht des Papas an, sondern ich gucke mir nur den Kleinen an. Ob er grinst und denkt, Papa klopft wieder starke Sprüche, hat sowieso keine Konsequenzen. Oder ob er Papa ernst nimmt. Ich gebe zu, ich gehörte zu den 1-2-3 Eltern. Ich habe meinen Kindern eine gewisse Besinnungszeit gelassen, die lässt Gott uns ja auch. 1, 2 und sie wussten aber genau, wenn ich 3 sage, kommt die Strafe, die angedroht ist. Und die muss kommen. Und ihr Lieben, das ist doch auch ein Problem in der Schule. Wie oft bin ich als Schulelternbeirat hier bei Herrn Doktor sowieso gewesen, wegen einem Problem in der Klasse, es ging drüber und drunter und dann habe ich immer als erstes gefragt, wer unterrichtet alles in der Klasse? Dann hat er mir 5 Lehrkörper aufgezählt und dann bin ich durchgegangen. Hat die Person auch Probleme? Hat die Person auch Probleme? Am Ende stellten wir fest, da sind 2, die haben echte Probleme in der Klasse, die anderen aber nicht. Ja, hallo! Woran liegt das denn? Hatten wir nicht alle Personen in der Schule, wo wir, wenn die reinkamen schon, haben wir alle stramm gestanden? Früher mussten wir noch aufstehen. Guten Morgen, Herr Jäger. So habe ich das noch in der Grundschule erlebt. Setzt euch und dann ging es los. Und wir hatten Lehrer, die haben wir nicht ernst genommen. Nun kann man da nicht alles drauf schieben, das weiß ich aus Erfahrung zu Genüge. Nur, liebevolle Konsequenz, das Ja ein Ja, das Nein ein Nein, ist unglaublich wichtig für Erziehung. Und deshalb, Kinder brauchen Gehorsam. Erziehung darf nicht zur Dressur verkommen, damit wir uns richtig verstehen. Deshalb muss Gehorsam vorgelebt und begründet werden. Und wenn die Grundlage unserer Gehorsamsforderung nicht klar ist, macht sich Willkür breit und das darf nicht sein. Und dann empfinden unsere Kinder diese Reizung, die uns als Väter untersagt ist. Denn das sagt Paulus ja, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Wir als Väter stehen wahrscheinlich besonders in der Gefahr, die Autorität, die Gott uns gegeben hat, zu missbrauchen. Das heißt, wir brauchen einen Maßstab, wir brauchen eine Norm. Erziehung wird maßlos, in welche Richtung auch immer, wenn wir das Maß verlieren. Und deshalb braucht jeder Erzieher Grenzen, in denen er selbst lebt. Optimal wäre natürlich, wenn alle an der Erziehung meines Kindes Beteiligten dieselben Grenzen anerkennen. Und junge Menschen suchen authentische Vorbilder. Und das hat nichts mit Perfektionismus zu tun und dass alles richtig gemacht wird, sondern es geht um Ehrlichkeit. In Rehe auf einer Teenie-Freizeit, werde ich nie vergessen, kommt ein 17-jähriger Junge zu mir, hier aus der Gegend, und sagt zu mir, wenn ich Papa sonntags auf der Kanzel sehe dann und erlebe, wie er zu Hause mit Mama umgeht, will ich mit der Gemeinde nichts zu tun haben. Das ging mir wie ein Stich durchs Herz. Ich habe ihm auch gesagt, dein Papa mag der größte Chaot sein, aber das wird Gott nicht als Entschuldigung zählen lassen. Denn es gibt auch in deiner Gemeinde vorbildliche Erwachsene, an denen du dich orientieren kannst. Und das größte Vorbild ist Jesus, an dem du dich orientieren kannst. Aber wir merken, welche Verantwortung wir haben. Wir werden beobachtet. Authentizität ist das Wichtigste im Vorbild, im Vorleben. Und nur wer selbst gelernt hat zu gehorchen, kann auch gleich glaubhaft Gehorsam fordern. Gehorsam und Vertrauen stehen immer in einer Wechselbeziehung. Wenn ich selbst gehorche, einen Maßstab in meinem Leben akzeptiere, werde ich ja berechenbar. Und das fördert immer das Vertrauen. Und deshalb ist es so wichtig, und das ist vielfach das Problem meiner Lehrergeneration, der 68er, wer ständig selber in der Auflehnung gelebt hat, kann nicht glaubhaft Gehorsam fordern. Ich kann mich noch daran erinnern, Joschka Fischer hat sich mal tierisch aufgeregt, dass er mit Eiern beworfen wurde. Ich habe zu Hause am Fernseher gesessen und habe gesagt, Junge, hast du das früher auch gemacht? Brauchst du dich doch nicht wundern, oder? So einfach ist das. Geduld. Familie sollte der Ort bedingungsloser Liebe sein, eine Liebe, die liebt, egal wie das Kind reagiert. Ich glaube, dass lernen wir gerade in solchen Krisen, die ich einleitend beschrieben habe, wenn die Kinder aus dem Ruder laufen. Wir hatten immer ein offenes Haus für unser Kind und waren immer im Gespräch und haben versucht, ganz viel Geduld aufzubringen. Und hier möchte ich auch, dass wir lernen zu unterscheiden zwischen Gemeinde und Gemeindezucht und Familie. Meine Tochter bleibt meine Tochter, egal wie sie sich entwickelt. Sie bleibt immer meine Tochter. Da brauchen wir oft einen langen Atem. Und wenn Kinder wissen, sie sind geliebt, ist das die beste Voraussetzung dafür, dass sie irgendwann klarkommen. Man kennt ja viele Familien, wo die Kinder gut angefangen haben und dann ganz eigene Wege gegangen sind. Ich glaube, für Kinder gläubiger Eltern gibt es tatsächlich so eine Art vorlaufende Gnade. Denn ich las vor Jahren mal ein Buch von Tom Bissett, einem alten Pastor aus den USA, der hat über Jahrzehnte christliche Familien untersucht und hat festgestellt, dass weit über 80, teilweise 90% der Kinder im Laufe ihres Lebens wieder klargekommen sind, die mal in der Sonntagsschule angefangen haben mit Jesus. Das darf uns auch Mut machen, bei allen Entmutigungen, die wir vielleicht manchmal persönlich erleben. Ich komme zu den letzten drei Gs und vielleicht sind das die wichtigsten. Glauben, Gottesfurcht und Gebet. Dazu gehört zunächst, dass ich mich als Mensch Gottes begreife. Wer weiß, ich bin von Gott gewollt und sich als Geschöpf sieht, kann sich leichter annehmen und Selbstannahme macht stark. Und dieser Glaube schafft starke Persönlichkeiten und gibt Halt. Der Glaube muss gelebt werden und gewurzelt sein in Gottes Wort. Mit diesen Wurzeln können Kinder im Unwetter der Unwerte standhalten. Wie wichtig das ist, das schreibt so schön ein Freund von mir, der ist stellvertretender Schulleiter einer Problemschule in Hamburg. Martin von der Mühlen hat ein Buch geschrieben, 5 Schlüssel über die Psalmen, und darin schreibt er: Als Eltern und Großeltern tun wir gut daran, unsere Kinder und Enkelkindern von klein auf mit dem Gebet und Gottes Wort vertraut zu machen. So wurden uns die Geschichten aus der Kinderbibel beinahe wie mit der Muttermilch als erste Wortnahrung Abend für Abend vorgelesen, bevor irgendeine andere Literatur überhaupt in unsere Nähe kam. Als dann Fabeln, Fantasy und Märchen Einzug hielten, war die solide Basis des Wortes Gottes schon längst in unsere Herzen gelegt. Gegen Noah, David und Daniel hatten Zwerge, Zauberer und Riesen keine Chancen mehr. Hat er so schön ausgedrückt. Ein schönes Zeugnis. Und dieser Glaube, diese Glaubenserziehung beginnt zu Hause in der Familie und wird unterstützt durch die Gemeinde. Zur Glaubenserziehung gehören meines Erachtens Rituale. Wenn ich zu Hause war und meine Kinder zu Bett gebracht habe, habe ich ihnen sehr oft die Hand aufgelegt, habe mit ihnen gebetet und habe sie in den Schlaf gestreichelt. Solche Rituale geben Sicherheit. Und da mag jeder so seine Rituale entwickeln. Übrigens, es gibt im Teenageralter nichts Wichtigeres, als dass die Kinder neben der intakten Familie eine tolle Jugendgruppe haben. Ich weiß, eine meiner Töchter hatte schlechte Freundinnen, weil in der Zeit, wo sie dann im Teenie-Alter war, keine passende Jugendgruppe da war. Und das hat immer Auswirkungen. Und man daher investiert viel in eine gute Kinder- und Jugendarbeit. Das macht sich immer bezahlt. Dass Kinder da Halt erleben und früh lernen, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Wisst ihr, was mich vor ganz vielem bewahrt hat als junger Mensch? Dass ich mit 16 Jahren in einem sozialen Brennpunkt in Wuppertal unter türkischen und polnischen Aussiedlerkindern mit hineingenommen wurde in die Jungscherarbeit. Das hat mein ganzes Leben geprägt. Daraus ist später dieses Arbeitsmaterial mit Kindern, die Bibel entdecken, entstanden, weil wir mussten uns immer überlegen, 2 Stunden in einer Doppelgarage solche Kinder zu fesseln mit Gottes Wort. Da musste man Illustrationen entwickeln, da musste man ihnen das irgendwie schmackhaft machen. Und daraus ist das alles entstanden. Und hier merken wir, wie wichtig es ist, dass man früh anfängt mitzuarbeiten innerhalb der Gemeinde. Nun, Gottesfurcht ist die uralte Forderung Gottes. Wir lesen das im Testament des Mose, dass er in Kapitel 6 sagt, damit du den Herrn, deinen Gott, fürchtest. Und dann wird das auch beschrieben. Da können wir sehr viel lernen, was Gottesfurcht beinhaltet. Gottesfurcht bedeutet ja nicht, dass ich meinen Kleinen sagen, hey, das sieht der liebe Gott, bitte nie mit Gott drohen. Gott ist ein liebender Vater. Erziehen zu Gottesfurcht meint, dass ich das vorlebe, dass meine Kinder merken, dass ich Gottes Wort ernst nehme und dass Gott für mich die höchste und wichtigste Autorität ist, anfangend im eigenen Herzen und dann den Kindern einschärfen. Das ist das Programm, was Mose uns hier aufzeigt. Und Gottesfurcht macht weise, sagt der weise Salomo. Gottesfurcht hat mit Achtung vor Gott und seinem Wort zu tun. Und dass Gottesfurcht stark macht, zeigt mir doch besonders Josef, der etwas tun sollte, was ganz normal war zu der damaligen Zeit. Mit einer Frau ins Bett zu gehen, die Langeweile hatte und sich alle Wünsche erfüllen können konnte. Und was macht Josef stark? Gottesfurcht. Und deshalb haben die Väter unserer Verfassungen das als wichtigsten Artikel in die Landesverfassung. Wir wissen, dass Schule ist Landessache. Und in 4 Landesverfassungen steht dieser Artikel. Und das muss uns mal bewusst werden. Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum sozialen Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Erziehung. Nun, als Deutschlehrer hätte ich dem Kind ja hier was angestrichen. Was? Das ist eine Aufzählung, oder? Das sind mehrere Ziele. Hätte eigentlich heißen müssen, sind vornehmste Ziele der Erziehung. Aber die Mütter und Väter unserer Verfassung wussten sehr wohl, dass hier ein innerer Zusammenhang besteht. Und ich behaupte, die Ursache aller Probleme in Deutschland ist die mangelnde Gottesfurcht. Denn wo Gott nicht mehr gefürchtet wird, ist alles erlaubt. Der Satz ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern auf einem russischen Schriftsteller Dostojewski. Wo Gott nicht mehr gefürchtet wird, ist alles erlaubt. Und wir sehen doch, wenn die Gottesfurcht nicht mehr da ist, wird auch die Menschenwürde nicht mehr beachtet. Das hat einen inneren Zusammenhang. Wo keine Gottesfurcht mehr ist, wird die soziale Schere immer größer. Jetzt kommen heute manche, ich habe in Dillenburg mit einem Schulleiter darüber diskutiert, ja Herr Jäger, Sie müssen den Begriff Gott neu füllen. Das ist Blödsinn. Schau hinein in die Landesverfassung von Rheinland-Pfalz, von Baden-Württemberg. Da heißt es im Geiste christlicher Nächstenliebe. Und damit ist doch ganz klar, es geht um den Gott der Bibel, um den Gott der Christen. Das ist der Schlüssel. Ihr Lieben, das ist der Schlüssel für 70 Jahre Segen in Deutschland. Und wir merken, die Gottesfurcht schwindet und die gesellschaftlichen Probleme werden immer größer. Deshalb, wir müssen uns viel mehr klar machen, welchen Stellenwert die Gottesfurcht hat. Und dass wir selber als Erzieher, als Erwachsene so leben, dass unsere Mitmenschen merken, der nimmt Gott ernst. Wenn wir diesen Maßstab des Wortes Gottes verlieren, werden wir maßlos. Und das ist das Problem unserer Zeit. Dass das eine besondere Verheißung hat, macht Mose in 5. Mose 5, 29 deutlich. Da sagt er den Eltern, die sich jetzt anschicken, ins verheißene Land zu gehen, möge doch diese ihre Gesinnung bleiben, mich alle Zeit zu fürchten, damit es ihnen und den Kindern gut geht. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Gebet. Erziehung ist Kniearbeit. Wir haben nicht alles im Griff. Lasst uns beten für unsere Gesellschaft, für unsere Verantwortlichen in Stadt, Land und Gesellschaft. Und lasst uns auch unseren Kindern Gebetsleben vorleben. Wir haben als Familie nie so auswendig gelernte Gebete, so Reime mit unseren Kindern gelernt. Wir haben sie mit hineingenommen in unsere stille Zeit. Wir haben sie mit hineingenommen in unser Gebetsleben, dass sie selber situationsbezogen beten und man wundert sich manchmal. Wir haben ihnen Freiräume geboten, haben gesagt, möchtest du jetzt beten, heute Mittag zum Tisch oder heute Abend im Bettchen, möchtest du beten? Wenn das Kind Nein sagt, dann lass es, zwing es nie zum Gebet, dräng es nicht, aber schaff Freiräume zum Beten und du wirst dich wundern, was auf einmal aus dem Herzen des Kindes herauskommt. Und von daher, Gebet hat einen ganz entscheidenden Stellenwert. Erziehung ist Kniearbeit. Nun, es hieß ja, Erziehung ist Beziehung, so stand es in der Presse. Und ich bin auch der Meinung, dass das der Schlüsselsatz überhaupt ist. Und es wurde mir mal bewusst, als ich über Epheser 6 nachdachte, was Paulus schreibt zum Thema Erziehung. Im Herrn, des Herrn. Es geht zunächst immer für uns Christen um die Beziehung zu Christus. Und da Christus in uns lebt, haben wir die optimalen Voraussetzungen, Gottes geniale Idee, Familie zu leben. Und wer ihn liebt, hält seine Gebote, sagt die Bibel. Erziehung ist Beziehung und Familie, Gemeinde lebt von guten Beziehungen. Und wenn ich eine gute Beziehung zum Kind habe, fällt es ihm auch leichter, eben mir zu gehorchen. Fassen wir zusammen. Familie ist also die Summe gelebter Beziehungen. Das Herzstück ist die Liebe. Damit fasst Jesus alles. Das ist übrigens nicht die Merkel-Raute, sondern ein Herz, was ich da hingemacht habe. Ja. Das Herzstück ist die Liebe. Und Familie ist das, was uns trägt und prägt. Und ist und bleibt die geniale Idee unseres Gottes. Machen wir Familie zum Thema in Gemeinde, solange wir auf dieser Erde sind. Und lassen wir Probleme gemeinsam angehen und uns gegenseitig helfen, damit unsere Kinder Ehe und Familie erleben. Und wenn es da Probleme gibt, andere Entwicklungen gegeben hat, dann denk immer daran, nicht aufgeben, nicht resignieren. Gott schenkt die Chance zum Neuanfang. Und wir leben alle auf der Grundlage von Vergebung. Wir stehen auf und beten. Lieber Herr Jesus, wir stellen fest, die Welt verändert sich rasend schnell, aber deine Prinzipien nicht. Sie sind zeitlos gültig und wir danken dir, dass du über die Jahrtausende deine Stiftung Ehe und Familie gesegnet und bewahrt hast in chaotischen Umständen, in einer chaotischen Umwelt. Wir wollen jetzt gezielt beten, lieber Herr, für unsere Gesellschaft, für unsere Politiker in Stadt, Land und Bund, dass du sie segnest. Ach, lieber Herr, lass doch noch mal so einen Ruck von Gottesfurcht durch unser Land gehen. Und schenk uns viel Gnade, lieber Herr, dass wir als Eltern, als Mütter und Väter selbst in Gottesfurcht leben und damit unseren Kindern Vorbild sind. Und lieber Herr, sollten unsere Kinder etwas werden zu deiner Ehre,
dann sind wir uns bewusst, dass es nicht unser Verdienst ist, sondern deine Gnade. Und deine Gnade, die wollen wir rühmen noch an diesem Vormittag. Amen.